Sie sagen, Sie haben nur einige Stunden vor der Veröffentlichung der Verordnung davon mitbekommen. Das war also eine große Überraschung für die.
Für die Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Höxter gilt seit gestern nun doch die 15-Kilometer-Regel. Sie dürfen sich also nicht weiter als diese 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Dabei hatten sich die Verantwortlichen des Kreises noch am Montag dagegen ausgesprochen. Warum es bei diesem Thema in NRW hin und her geht, erklären wir im Podcast. Ich bin Sebastian Stachorrer, schön, dass ihr dabei seid.
Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
Heute ist Mittwoch, der 13. Januar 2021. Wir bekommen weiterhin viele Mails von euch mit Feedback zum Aufwacher und dem neuen Format. Vielen Dank dafür. Andrea schreibt, den Aufwacher zu hören ist jeden Morgen das erste Ritual und ich bin sehr zufrieden mit der Aufmachung und der Informationsfülle. Wir hatten euch ja gestern gefragt, was ihr zu der Idee meint, jede Episode mit einem kurzen Nachrichtenüberblick anzufangen. Tatjana ist dagegen. Sie schreibt, euer Alleinstellungsmerkmal ist, dass ihr im Podcast die Nachrichten in der Tiefe und Gespräch darstellt. Wenn ich nur Nachrichten hören will, dann gibt es andere Quellen. Wir wollen weiter eure Meinungen und Ideen hören. Schreibt uns an aufwacher@rp-online.de oder schickt uns eine WhatsApp. Die Infos dazu findet ihr auf rp-online.de/aufwacher. Jetzt also doch. Auch in NRW gilt die 15-Kilometer-Regel, wenn die 7-Tage-Inzidenz über 200 steigt. Zumindest in einigen Kommunen ist das nun der Fall. In Höxter, Minden-Lübbecke, Recklinghausen und im Oberbergischen Kreis dürfen sich die Einwohnerinnen und Einwohner jetzt nur noch maximal 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Was das bedeutet und warum das ein bisschen überraschend ist, darüber spreche ich mit Viktor Marinov aus der Redaktion der Rheinischen Post. Hallo Viktor.
Hallo Sebastian.
Lass uns das Feld mal hinten aufrollen. Beim Bund-Länder-Treffen letzte Woche, da wurde diese 15-Kilometer-Regel beschlossen. In der neuen Corona-Schutzverordnung für NRW, die seit Montag gilt, taucht sie dann aber nicht mehr auf. Und jetzt gilt sie aber doch. Das klingt verwirrend. Kannst du das für uns aufdröseln?
Das klingt nicht nur verwirrend, das ist tatsächlich verwirrend, würde ich sagen. Es ist ungefähr so, wie du das sagst. Bund und Länder hatten sich ja darauf geeinigt, dass diese 15-Kilometer-Regelung gilt für alle. Dann kam die NRW-Verordnung, das ist immer so, nach dem Bund-Länder-Treffen kommt eine generelle Verordnung, dann muss jedes Land das übersetzen. In der NRW-Verordnung war die 15-Kilometer-Regel aber dann nicht mehr drin. Plötzlich aber, nämlich am Montagabend, kam jetzt doch eine Ausnahme zu der Verordnung von NRW, dass die Regel doch gilt, allerdings nur für einige Regionen oder Kreise, die du ja schon aufgezählt hattest.
Was bedeutet das denn für die Menschen, die in diesen 4 Kreisen leben?
Also das bedeutet ganz konkret, dass man eingeschränkt ist in seiner Bewegung. Man darf von seinem Wohnort, und Wohnort heißt hier immer Stadt, also nicht der Kreis, sondern die Stadt, in der man wohnt, man darf sich nur in 15 Kilometer ab dem Wohnort bewegen. Es gibt eine Reihe von Ausnahmen, zum Beispiel wenn das ein beruflicher Weg ist, also ich fahre zur Arbeit, das darf weiter als 15 Kilometer sein. Es gibt auch eine ziemlich lange Reihe an Ausnahmen, die das Ganze, so sagen manche zumindest, das auch ein bisschen untergraben.
Was sind das so für Ausnahmen?
Da geht es zum Beispiel um den Schulweg, um den Arztbesuch, um den Besuch bei der Familie. Es ist, wie gesagt, eine ziemlich lange Reihe.
Wer kann denn dann überhaupt kontrollieren, ob diese 15-Kilometer-Regel eingehalten wird?
Das ist eine sehr gute Frage. Zuständig wären die Ordnungsbehörden vor Ort, also das Ordnungsamt in der jeweiligen Stadt oder im jeweiligen Kreis. Allerdings, wir haben, also ich und viele Kollegen in den Lokalredaktionen haben jetzt mit den Städten und Kreisen gesprochen und wir hören von dort, es glaubt niemand so richtig, dass man das kontrollieren kann, also zumindest nicht flächendeckend.
Wie hat man denn in diesen betroffenen Kreisen auf diese Regionalverordnung des Gesundheitsamts reagiert?
Ein bisschen unterschiedlich, muss man sagen, aber im besten Fall mindestens zurückhaltend und manche sind richtig irritiert. So ist es zum Beispiel im Kreis Höxter. Die sind seit einigen Tagen schon über diesem Inzidenzwert von 200 und die haben in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt, dass sie diese 15-Kilometer-Regelung aus vielen Gründen nicht so praktikabel finden und auch nicht so verhältnismäßig und dass sie auch nicht glauben, dass es viel bringt. Jetzt gilt das aber auch für die und das relativ plötzlich. Sie sagen, sie haben nur einige Stunden vor der Veröffentlichung der Verordnung davon mitbekommen. Das war also eine große Überraschung für die. Darüber hinaus muss man auch sagen, Und da sagt man eben uns nicht nur vom Kreis Höxter, auch von anderen Städten, zum Beispiel vom Kreis auch Minden-Lübbecke, dass viele Bürger jetzt sich bei der Verwaltung melden, bei der jeweiligen Stadt und nachfragen, was heißt das denn für mich? Also die Bürger selbst haben so viele Fragen, weil das so spontan war, dass da so eine leichte Verunsicherung entsteht.
Das fände ich generell auch einen spannenden Punkt. Wie kann ich denn überhaupt wissen oder erfahren, ob erstens mein Kreis oder meine Stadt eine Inzidenz hat, die über 200 liegt, und zweitens, ob dann bei mir diese 15-Kilometer-Regel dann gilt und gegebenenfalls ab wann?
Also ob die Stadt über 200 liegt, kann man relativ einfach herausfinden. Entweder man geht auf RP Online und schaut sich die interaktive Karte an, die wir haben. Da sind die Inzidenzen immer aufgelistet. Das Robert-Koch-Institut macht das auch. Da kann man sich immer die Zahlen anschauen. Aber diese tagesaktuellen Zahlen, da muss man sagen, die sind jetzt nicht zwingend das, was über diese neue Regelung entscheidet. Also wenn es eine neue Regelung gibt in einem Kreis oder in der Stadt, dann muss die erstmal entschieden und beschlossen werden, und das passiert jetzt nicht automatisch, wenn eine Stadt die 200er-Grenze überschreitet.
Wenn ich auf RP Online gehe und mir diese interaktive Karte angucke, dann gibt es da im Moment ja eben mehr als diese vier Kreise mit einer 7-Tage-Inzidenz über 200. Also um nochmal den Begriff zu erklären, 7-Tage-Inzidenz, das ist die Anzahl der Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die sich in den letzten 7 Tagen neu infiziert haben. Und da sind zum Beispiel im Moment auch Städte bei wie Gelsenkirchen. Da gilt dann aber diese 15-Kilometer-Regel nicht. Warum?
Das Land hat mit ihnen gesprochen und die haben gesagt, dass diese Inzidenz situativ ist. Also man muss schauen, wie viele Tage jetzt eine gewisse Stadt, seit wie vielen Tagen eine gewisse Stadt diese Grenze überschneidet. Man muss auch schauen, wie ist das Infektionsgeschehen vor Ort. Das steht auch in der aktualisierten Verordnung drin. Wenn das Geschehen diffus ist, das heißt, es gibt Infektionen an verschiedenen Orten, dann ist diese Maßnahme mit den 15 Kilometern möglicherweise geeignet. Wenn das aber jetzt nur in Pflegeheimen ist, da sagen zum Beispiel die Städte, macht das eher weniger Sinn. Deswegen, Bielefeld liegt auch über dieser Grenze, Bottrop auch, Gelsenkirchen hattest du genannt. Die Städte haben sich zunächst dagegen entschieden.
Okay, und wie geht das mit dem Thema jetzt weiter? Also diese Regionalverordnung des Gesundheitsamts gilt ja erstmal nur für diese 4 Kommunen, für die sie nun mal jetzt gerade gilt. Was ist, wenn die Werte auch in anderen Kommunen steigen oder in Gelsenkirchen beispielsweise weiter lange hoch bleiben? Gibt es dann einen Mechanismus, nachdem diese 15-Kilometer-Regel dann doch greift, oder was passiert dann?
Also es gibt keine Automatik. Es ist nicht so, dass ein Kreis 200 überschreitet und das 3 Tage lang und dann gilt automatisch für diesen Kreis die Verordnung. Das will das Gesundheitsamt, das will das Land NRW immer mit den Städten in Abwägung machen. Eben auch abhängig von dieser Frage, ist das Infektionsgeschehen diffus oder nicht? Deswegen muss man einfach sagen, wir müssen abwarten.
Alles klar. Vielen Dank für die Einordnungen und Informationen, Viktor Marinov. Der Landtag in NRW hat gestern in einer Sondersitzung über die aktuellen Corona-Regeln diskutiert. Auch da ging es vor allem um die 15-Kilometer-Regel. Und die Diskussion fasst RP-Korrespondent Max Plück für uns zusammen.
Die Landesregierung hat eine sogenannte Regionalverordnung auf den Weg gebracht. Und das hat auch Armin Laschet nochmal verteidigt. Er hat gesagt, sie wollten halt eben die Oberbürgermeister und die Landräte an dieser Entscheidung beteiligen. Der Oppositionsführer Thomas Kutschaty von der SPD hat von Schlupflöchern gesprochen, die es da gibt. Tatsächlich gibt es relativ viele Ausnahmetatbestände innerhalb dieser Verordnung. Und Kritik wurde auch immer wieder daran angeführt, dass die Kommunen erst so kurzfristig davon erfahren hätten, von dieser Verordnung. Der zweite große Teil der Debatte drehte sich um die Frage, inwieweit diese Kontaktbeschränkungen, die ja jetzt auch nochmal verschärft worden sind und für die Armin Laschet sich auch selbst nochmal ein bisschen gelobt hat, weil das ein NRW-Modell ist, dass die eben nur im öffentlichen Raum gelten. Und da wurde diese Debatte dann doch etwas hitziger, weil Armin Laschet dann Thomas Kutschaty vorgeworfen hat, er habe ja quasi den Bürgern erst aufgezeigt, wo die Schlupflöcher sind, indem er dann gesagt hat, das Land lasse jetzt Kaffeekränzchen, Diskussionsveranstaltungen und Leseabende zu. Der SPD-Fraktionschef hat dann Laschet dazu aufgefordert, regeln Sie das, Sie können das doch. Aber da bleibt, glaube ich, das Land bei seiner Haltung. Also sie wollen eben keine Polizisten rumschicken, die massenhaft kontrollieren.
Max Plück war das mit einer kurzen Zusammenfassung der Diskussion im NRW-Landtag gestern. Am Samstag steht die CDU vor der Wahl. Die insgesamt 4 Männer, die sich um den Vorsitz bewerben, haben eigentlich nur 3 Dinge so richtig gemeinsam. Sie sind eben Männer, sie sind alle in derselben Partei und sie kommen alle aus NRW. Wer wird CDU-Chef und damit möglicherweise Kanzlerkandidat? Armin Laschet aus Aachen mit Jens Spahn aus Ahaus, Norbert Röttgen aus Meckenheim oder Friedrich Merz aus Brilon? Tilman Kuban, der Chef der Nachwuchsorganisation Junge Union, kennt nicht die Antwort, aber er weiß schon, für wen er stimmt. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacher-Team hat mit ihm darüber gesprochen.
Herzlich willkommen im Podcast, Tilman Kuban.
Guten Tag, Frau Pawlitzki.
Die CDU steht ja vor einer ganz, ganz spannenden Entscheidung. Haben Sie schon eine grobe Vorstellung, wie es ausgehen wird?
Ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, von daher durchaus ein spannendes Wochenende.
Wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 3 Köpfen oder 2?
Ich bin schon sehr sicher, dass wir am Ende in den zweiten Wahlgang gehen und dann gibt es 2 Kandidaten.
Sie haben sich schon erklärt, Sie haben schon gesagt, Sie werden für Friedrich Merz stimmen. Warum?
Persönlich habe ich immer gesagt, dass die Mitgliederumfrage der Jungen Union für mich als Vorsitzenden bindend ist. Und da hat Friedrich Merz in allen Landesverbänden, auch in Nordrhein-Westfalen, vorne gelegen. Und deswegen unterstütze ich Friedrich Merz, bin aber auch davon überzeugt, dass er ein sehr gutes und modernes Programm hat, wo er insbesondere auch das Thema Generationengerechtigkeit zwischen den Älteren und den Jüngeren in den Fokus stellt, was mich sehr anspricht.
Können Sie noch mal erläutern, was Generationengerechtigkeit in dem Zusammenhang eines CDU-Vorsitzes jetzt genau bedeutet?
Natürlich schauen wir auch darauf, dass wir sehen, dass die junge Generation in den letzten Jahren häufig belastet worden ist, wenn es um die Frage jetzt der Corona-Schulden geht, wenn es um die Fragen geht, wie wir mit Renten und den Sozialsystemen umgehen. Und da werden wir in den nächsten Jahren harte Entscheidungen zu treffen haben, weil wir wissen, dass zum Ende des Jahrzehnts die Babyboomer-Generation in die Rente gehen wird. Und da brauchen wir einen Vorsitzenden, der das Thema auf der Agenda hat. Und das finde ich sehr wichtig.
Ich glaube, man kann sich darüber einig sein, dass Friedrich Merz der umstrittenste der 3 Kandidaten ist, die zur Wahl stehen. Er polarisiert, finde ich, am meisten. Sehen Sie das auch so und sehen Sie das als Problem an? Denn die Union pocht ja immer sehr auf Einigkeit.
Ich bin mir sehr sicher, dass wir geschlossen und einig in diese Wahl gehen werden. Ich erlebe allerdings auch in vielen Diskussionen, die ich zum Beispiel geführt habe, auch in den letzten Jahren, wenn ich mit Kevin Kühnert gemeinsam auf dem Podium war, dass die Menschen sich mal wieder nach Unterscheidbarkeit gesehnt haben. Unterscheidbarkeit zwischen der Union auf der einen Seite und den Sozialdemokraten oder den Grünen auf der anderen Seite. Und für diese Unterscheidbarkeit steht Friedrich Merz eben auch.
Müsste die Junge Union aber nicht eigentlich einen jungen, wilden, in Anführungsstrichen, Kandidaten wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unterstützen? Noch mehr?
Dass ich persönlich Jens Spahn viel zutraue, ist hinlänglich bekannt und dass ich auch der festen Überzeugung bin, dass er der Generationswechsel ist innerhalb der CDU. Das steht für mich fest. Deswegen wird er auch in Zukunft unsere Unterstützung haben und wir werden mit ihm gemeinsam agieren. Ich bin mir sicher, dass er in diesem Team der CDU auch in den nächsten Jahren eine wesentliche Rolle spielen wird.
Das heißt, wenn seine Zeit jetzt noch nicht ist, kommt sie noch?
Davon können wir sehr stark ausgehen, dass er in den nächsten Jahren eine wesentliche Rolle spielt. Er ist der beliebteste Politiker Deutschlands und aus meiner Sicht der erfolgreichste Bundesminister. Von daher wird seine Zeit mit Sicherheit kommen.
Aber er überzeugt Sie nicht genug, dass Sie sagen, na gut, dann nehme ich auch Armin Laschet mit.
Armin Laschet hat sich gemeinsam mit Jens Spahn dazu entschieden anzutreten, dass Jens Spahn sein Stellvertreter werden soll. Das ist eine kluge Geschichte gewesen und ich schätze Armin Laschet sehr. Als Ministerpräsident macht er aus meiner Sicht einen hervorragenden Job. Deswegen werden Sie von mir kein schlechtes Wort über ihn hören.
Herzlichen Dank, Tilman Kuban.
Ich danke Ihnen.
Was Junge Union-Chef Tilman Kuban darüber sagt, wann der Lockdown enden sollte, lest ihr übrigens heute auf RP Online. Und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier unterstützt Armin Laschet bei der Kandidatur zum CDU-Vorsitzenden. Das ist gestern bekannt geworden. Hessen stellt 88 der insgesamt 1001 Delegierten beim CDU-Bundesparteitag. Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kolleginnen und Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
Schönen guten Morgen, ich bin Philipp Klees und das sind die Antenne Düsseldorf-Themen an diesem Mittwoch. Wir brauchen schnelle Hilfe. Mit diesem dringenden Appell ist der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA hier bei Antenne Düsseldorf noch einmal an die Öffentlichkeit gegangen. Jeder vierte Gastbetrieb könnte dicht machen, so die Befürchtung. Ein Grund, auch 10 Wochen nach den angekündigten Novemberhilfen würden immer noch rund 30% der Gastwirte in NRW auf Geld warten, hat uns Sprecher Thorsten Hellwig gesagt.
Wenn die Prozesse jetzt nicht schneller ans Laufen kommen, erhöht das wiederum das Risiko für Insolvenzen in der kompletten Branche. Am Ende des Monats läuft ja die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht aus und bis dahin brauchen wir wieder Liquidität und vor allen Dingen auch die Liquidität durch die Hilfeleistung, weil wir weiterhin und absehbar nicht öffnen dürfen.
Gestern sollten die Zahlungen anlaufen, es gab aber immer wieder technische Probleme. Laut einer Umfrage überlegen rund 25% der Gastbetriebe in NRW zu schließen. 77% sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Außerdem fielen manche Geschäftskonzepte durch das Raster der Hilfen, so Hellwig weiter.
Nehmen wir das Beispiel eines Restaurants mit Feinkostverkauf. Wenn das Restaurant zum Vergleichsumsatz weniger als 80% beigetragen hat, entfällt die Novemberhilfe vollständig. Insofern wäre es hier wünschenswert, diese Betriebsteile zu trennen oder eine Aufweichung der 80%-Regel, die sehr starr ist, vorzunehmen.
Von März bis Dezember meldeten die Betriebe Umsatzeinbußen von über 50%. Wird es in Düsseldorf nach dem Lockdown einen zeitversetzten Unterrichtsbeginn geben? Noch gibt es solche Pläne nicht. Die Stadt prüft aber, wie ein mögliches Konzept aussehen könnte. Ziel wäre es, Gedränge in Bussen und Bahnen und in Schulen zu verhindern. In einem ersten Schritt konnten die Schulen im Dezember an einer Online-Umfrage teilnehmen. Allerdings hat sich nur die Hälfte der 150 städtischen Schulen überhaupt an dieser Umfrage beteiligt. 2 Punkte sind hierbei auffällig. Von den Schulen, die geantwortet haben, haben bereits 23% einen gestaffelten Unterrichtsbeginn und 45% haben die Anfangszeiten überhaupt nicht verändert. In einem nächsten Schritt soll nun geprüft werden, wie die Rheinbahn ihren Teil dazu beitragen kann, dass es in Bussen und Bahnen nicht zu voll wird. Ende März sollen die ersten Ergebnisse vorliegen. Die Diskussion über mehr Homeoffice in dieser Corona-Pandemie hat nun auch Düsseldorf erreicht. Angeregt hat sie Arbeitsminister Heil, der mehr Unternehmen dazu bewegen will, seine Mitarbeiter, wenn es möglich ist, von zu Hause arbeiten zu lassen.
Da, wo es irgendwie betrieblich möglich ist, sollte jetzt Homeoffice gemacht werden, um zum Beispiel auch im öffentlichen Nahverkehr die Kontakte zu reduzieren.
Das würden auch viele Arbeitnehmer begrüßen, hat uns Sigrid Wolf vom Deutschen Gewerkschaftsbund hier in Düsseldorf gesagt. Das aber nur unter bestimmten Regeln.
Dort müssen wir aber klaren Regelungsbedarf beachten und müssen natürlich auch die Beschäftigten vor Entgrenzungen von Arbeitszeiten im Homeoffice schützen. Und dort müssen wir immer im Sinne des Beschäftigten, der Beschäftigten natürlich das Homeoffice auch regeln.
Alexander Jahre von der Unternehmerschaft Düsseldorf kritisiert den Entwurf für ein Gesetz für Homeoffice. Der hätte nichts mehr mit dem geplanten Rechtsanspruch auf Homeoffice zu tun und sei damit unnötig.
Vielmehr sieht es lediglich vor, dass der Arbeitnehmer seinen Wunsch nach mobiler Arbeit beim Arbeitgeber vortragen kann und dieser sich dann damit auseinanderzusetzen hat und dem Arbeitnehmer dann auch die gerade schon genannte Rückantwort zukommen lassen muss und eine ablehnende Entscheidung gegebenenfalls auch begründen muss.
Man müsse vielmehr anerkennen, dass viele Firmen sich bereits wegen der Pandemie auf mobiles Arbeiten eingestellt hätten. Auch der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft warnt vor einer sinnlosen Homeoffice-Debatte. Es sei nicht die Aufgabe der Politik, Arbeitsstandards zu definieren. Das müsse Aufgabe der Tarifparteien bleiben. Am Landgericht geht heute Vormittag der Urheberrechtsprozess um den sogenannten Rheinkometen zu Ende. Die Metro hatte im Oktober eine Lichtshow auf dem Rheinturm gezeigt. Dagegen war die Bürgerstiftung DUS Illuminated vor Gericht gezogen. Sie hatte anschließend von einer Kopie ihrer Lichtinstallation Rheinkomet gesprochen. Ist die Lichtinstallation etwas, was urheberrechtlich geschützt ist? Diese Frage will heute das Landgericht beantworten. Zum Prozessauftakt hatten die Richter durchblicken lassen, dass sie das eher skeptisch sehen. Die Metro hatte bei ihrer Lightshow unter anderem weniger intensive Strahler verwendet. Der Fall hat einen Streitwert von 70.000 Euro. Die Bürgerstiftung DUS Illuminated hatte den Rheinkometen 2016 beim Jubiläum 70 Jahre NRW erschaffen und pocht seitdem auf einen Urheberrechtsschutz. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit und aktuell auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
Vielen Dank. Und jetzt das, was heute noch wichtig wird. Die Landesbehörden in NRW sagen den Rosenmontag für Beschäftigte ab. Seit 1970 haben die Angestellten der NRW-Behörden an diesem Tag frei. Da die Rosenmontagszüge aber beispielsweise in Düsseldorf und Köln bereits abgesagt wurden, gäbe es keinen Grund mehr, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freizugeben. Das hat das Innenministerium gestern mitgeteilt. Rosenmontag ist dieses Jahr am 15. Februar. Heute beginnt die Handball-WM. In Ägypten treten 32 Nationen gegeneinander an. Das Eröffnungsspiel beginnt um 18 Uhr. Ägypten spielt gegen Chile. Deutschland spielt erst am Freitag. In der deutschen Gruppe sind außerdem Kap Verde, Ungarn und Uruguay. Die WM läuft bis zum 31. Januar. In mehreren Teams soll es aber bereits Corona-Fälle geben. Und jetzt noch der Blick aufs Wetter. Zunächst Achtung auf den Straßen, da kann es morgens glatt sein, denn nachts sinken die Temperaturen derzeit auf Minusgrade. Heute bleibt es den ganzen Tag bewölkt, mal mit dichteren, mal mit lockeren Wolken. Im Rheinland bleibt es auch mal längere Zeit trocken, ansonsten sind Regenschauer möglich. Dazu Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad. Für morgen meldet der Deutsche Wetterdienst 0 bis 4 Grad und es soll größtenteils trocken bleiben. Das war der Aufwacher vom 13. Januar 2021. Ich bin Sebastian Stachorra, macht's gut.
Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de